Herr, du kannst dies Wunder tun, darum bitten wir ihn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigtext für den 12. Sonntag nach Trinitatis. Die Bekehrung des Paulus, Saulus. Saulus ist der hebräische, ja, auch ins Lateinische angeglichene Name, heißt eigentlich der Erbetene. Und Paulus, er war ja auch römischer Bürger, der lateinische Name heißt der Geringe. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20. Paulus aber schnaubte, noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Wegs Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Stadt, die dir gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine sehr bekannte Geschichte. So ist es ja sowieso in Kirchberg. Da weiß man ja alles aus der Bibel. Das ist immer sehr bekannt. Eine bekannte Geschichte, eine sehr bekannte. Aus dem Saulus ist ein Paulus geworden, wie gesagt, sprichwörtlich, obwohl es ja, wie ich vorher gesagt habe, nicht so ganz stimmt in diesem Sinne. Diesen Spruch kennen wir und denken an seltene Fälle, bei denen sich ein Mensch ändert, wirklich ganz ändert, so wie es bei Paulus gewesen ist. Wir wissen ja, wie schwierig es ist, Menschen zu ändern. Ja, gewisse Verbrecher, die aus psychischen Gründen und so weiter etwas angestellt haben, wie schwierig ist es, sie auf den rechten Bein zu kriegen. Und doch kommt es immer wieder hoch, weil die Herzen nicht verändert sind. Es ist ja eigenartig, dass Menschen davon überzeugt sein können, dass sie Gottes Willen tun und dann andere verfolgen. Ich habe vorhin gehört, dass in Indien heute Nacht auch Christen sehr getötet und Kirchen zerstört worden sind. Und die Leute meinen oft, sie täten Gott etwas Gutes. Sie würden dadurch Gott gefallen. So ist es bis heute. Leider. Es ist eigenartig, dass Menschen eine solche Überzeugung haben können, dass sie Gottes Willen tun und dann andere verfolgen und sogar umbringen oder dazu helfen, dass Menschen umgebracht werden, wie es bei Paulus der Fall war. Doch eines muss man dem Paulus trotz allem bescheinigen. Es ging ihm, zumindest subjektiv, um Gottes Willen. Dieser Wille war ihm so wichtig, obwohl er völlig falsch gelegen ist. Ihm wollte er es recht machen, das muss man ihm bescheinigen. Fanatisch sich für Gott eingesetzt. Nun, in dieser Geschichte sehen wir nicht nur, wie Gott an einem Menschen gehandelt hat, sondern wir sehen daran auch, wer Gott ist, wie Gott ist, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und da erkennen wir zuerst, dass Gott Jesus große Geduld hat mit uns Menschen. Das ist im Grunde unsere Chance und unsere Rettung, dass Gott Geduld mit uns hat. Was muss ich denn Gott alles gefallen lassen? Wie viel Hader wird täglich bewusst und unbewusst zum Himmel geschickt? Flüche, Unzufriedenheit, Vorwürfe. Was wird nicht alles getan, um Gott zu beschuldigen und ihn verantwortlich für alles Mögliche und Unmögliche zu machen? Denken wir auch an unser persönliches Leben. Ist unser Leben erfüllt von Dankbarkeit und von Ehrerbietung Gott gegenüber? Oder kümmern wir uns recht wenig um ihn und lassen, wie man so schön sagt, Gott einen, vielleicht auch einen alten, guten Mann sein, der nicht viel anrichten kann? Geht es uns in unserem Leben auch um Gottes Ehre, um sein Anliegen, dass sein guter und gnädiger Wille an uns und durch uns geschehen möge? Oder sind wir da ganz woanders bei uns, bei unseren Anliegen, bei denen unserer Kinder, was ja auch richtig ist, aber wir sollen nicht nur dabei bleiben und an unsere Enkelkinder denken. Auch in dieser Beziehung sind wir gefragt, was uns wirklich das Wichtigste ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Frage im Blick auf eine gute Erziehung. Ich habe gelesen, ja, in einem Interview im Fokus Online, wie heute bei vielen Menschen, bei vielen Eltern auch alles um die Kinder geht und ihnen alles abgenommen wird, was sie im Grunde unfähig macht, selbstständig leben zu können. Es ist wichtig, uns korrigieren zu lassen von Gott. Geht es nur um uns, um das Kind, oder geht es um Gott, dass Gott auch da geehrt wird? Wer diese Frage stellt und ernst nimmt, der tut auch seinem Kinde das Beste. Ja, was muss Gott alles schlucken jeden Tag? Wie viel Gotteslästerung, wie viel Verleugnung? Und dann natürlich nicht zu vergessen, wie viel Verfolgung seiner Leute. Ich denke da an die Menschen, die Christen sind oder Christen geworden sind in islamischen Ländern. Ich habe es vorhin erwähnt, habe ich erst hier erfahren. Ja, schrecklich, was an Christen geschieht. Warum? Weil sie Jesus als Gottes Sohn bekennen, wie damals, genau dasselbe. Paulus hat die Christen verfolgt, weil sie Jesus als Gottes Sohn bezeichnet haben. Und am Schluss des Predigttextes heißt es, und er predigte Jesus als den Sohn Gottes. Und da hat die Verfolgung auch bei ihm angefangen. Was müssen sie erleiden im Namen Allahs? Und wenn Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer euch verachtet, der verachtet mich, dann ist Gott in derselben Weise der Betroffene, der Verfolgte, der Abgelehnte, wie es bei den Menschen geschieht. Jesus sagte ja zu Paulus nicht, Saul, Saul, warum verfolgst du die Christen? Er sagt, warum verfolgst du mich? Wer die Christen verfolgt, verfolgt Jesus selbst. Aufruhr gegen Jesus. Und doch greift er immer wieder auch so ein, dass Menschen erschrecken, dass sie erkennen, wer Gott ist und wer die Macht hat. Wer offene Ohren und Augen hat, sieht auch die Gerichte Gottes. Die zeigen, dass er auch noch da ist und sich als der Allmächtige erweist, der vor allem auch zu fürchten ist. Und da ist wichtig, das zu lernen, auch bei uns, wo man ja Gott oft so auf Augenhöhe sieht, was ja einerseits richtig ist, aber andererseits sollten wir nicht vergessen, dass er der Herr ist und zu fürchten ist. Ja, Gott ist geduldig. Von dieser Geduld leben wir. Paulus schreibt es im 1. Timotheusbrief. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Ärgste bin, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Ja, Paulus sozusagen ein Exempel dafür der Geduld und Langmut Gottes. Also Paulus sein Leben, dieses Exempel, Geduld, dass Gott Geduld hat mit uns Menschen und sich ungeheuer viel gefallen lässt. Warum? Weil er uns liebt und uns letztlich retten will. Zum Zweiten, Gott ist barmherzig. Paulus hat der Blitz getroffen, könnte man sagen. Es war kein Blitz, der da vom Himmel fuhr. Ein helles Licht umgab ihn plötzlich, das göttliche Licht, das ihn erblinden ließ zunächst. Er stürzte zu Boden und zugleich mit diesem äußeren Sturz stürzte auch sein ganzes bisheriges Leben, auch sein frommes Leben. Paulus, ja, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saul fragt zurück, wer bist du? Wen verfolge ich denn? Und Jesus gibt sich zu erkennen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Was mag dadurch den Paulus gefahren sein? Er wusste, was es bedeutet, wenn man gegen Gott ist. Er kannte ja das Alte Testament wie wenige damals. Er war ja auch Pharisäer, in der Schule des Gamaliel, des bekannten Lehrers, gelehrt. Er wusste im Alten Testament von einer Geschichte, der Führer Korach, er erhob sich gegen Mose und mit ihm seine Leute. Und wie reagierte da Gott? Der Boden tat sich auf und Korach mit seinen Leuten wurde verschlungen vom Erdboden. Paulus erkannte, Gott ist gegen mich und ich bin gegen Gott, obwohl ich mir dessen nicht bewusst war. Liebe Gemeinde, wir sind von Natur aus gegen Gott. Jeder Mensch ist eigentlich gegen Gott. So ist unser Herz, seit wir von Gott uns gelöst haben. Auch wenn wir das nicht erkennen und wahrhaben wollen. Gottes Wort sagt es uns und deshalb ruft er uns dazu auf, umzukehren, uns an ihn zu wenden und um ihn um Vergebung zu bitten. Diese Chance haben wir. Das ist das Evangelium bis heute. Diese Chance haben wir. Deshalb hören wir auf Gottes Wort. Und Jesus hat damals den Paulus nicht vernichtet. Nein, er hat ja auch für ihn sein Blut und Leben gelassen und vergossen, damit er ihm gnädig sein kann und ihn zu einem Kind und Erben Gottes und sogar zu einem einmaligen Boten machen konnte. Das war die Chance des Paulus. Das ist auch unsere Chance. Sonst gibt es keine. Wir von uns aus können mit Gott nicht ins Reine kommen. Das ist nur durch Jesus möglich, den Gekreuzigten, den für uns Gerichteten. Nehmen wir diese Gnade an. Gott ist barmherzig. Unsere Chance. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Psalm 103. Geduldig und von großer Güte. Bekehrung ist angesagt. Johann Christoph Blumhardt, Sie kennen ihn bestimmt, also nicht persönlich natürlich, aber von seiner Biografie, hat Gottes Wirken in besonderer Weise damals in Mödlingen, das heute zu Bad Liebenzell gehört, so wunderbar erlebt. Auch darin, dass Menschen geheilt wurden von körperlichen und seelischen Gebrechen, da ist Gottes Wirklichkeit eingebrochen in dieser Zeit, in besonderer Weise dort in Mödlingen. Aber er sagte einmal, Bekehrung und nichts als Bekehrung der Leute war das Ziel, auf das ich loszusteuern hatte. Viele haben mich nach dem beurteilt, was nebenbei vorkam, nach den Heilungen. Mir aber wird es täglich klarer, dass ich mit nichts mehr der Sache Gottes in den Weg treten würde, als wenn ich mit der Predigt von Buße und Glauben locker ließe. Wenn ich die heutigen Bekehrungen ansehe, so erfüllt mich vieles mit Sorge. Viele wollen die ersten Stufen des geistlichen Lebens, Buße und Glauben, überspringen. Die Bekehrung der Leute muss der Zentralpunkt bleiben, so Blumhardt, bei dem viele Menschen Heilung bekommen haben, einen neuen Anfang, wo menschlich gesprochen keine Hoffnung mehr gewesen ist. Zum Dritten, Gott ist auch mächtig. Der helle Blitz, das helle Licht und die Ohnmacht der Mächtigen und die Hilflosigkeit der Bewaffneten zeigt an, dass Gott mächtig ist, ja allmächtig. Die Situation erinnerte mich an die Auferstehung Jesu. Auch da waren starke Mächte da, Soldaten, Bewaffnete, die verhindern sollten, dass da irgendetwas passieren könnte, was nicht von den Mächtigen gewollt war. Und was geschah? Als Jesus auferstand, fielen sie zu Boden, als wären sie tot. So ist Gottes Macht. Der Prophet sagte einmal, dass die Völker so sind vor Gott wie Tropfen am Eimer. Ich habe immer wieder meinem Freund während des Studiums oder vorher geholfen auf dem Bauernhof, und sie haben zwei starke Pferde gehabt. Sie haben Holz geschleift. Und diese Pferde hat man gedrängt mit großen Eimern, verzinkten Eimern. Und da waren oft solche Tropfen. Und wenn man sie berührte, waren sie weg. So dieses Bild. So sind die Mächtigen, die Gewaltigen vor Gott wie Wassertropfen an einem Eimer. Nichts. Sie leben auch von der Barmherzigkeit Gottes. So sagt Gott, so sind die Völker, die vor Macht strotzen, die sich einbilden, allmächtig zu sein, die prahlen, mächtig zu sein, weil sie bestimmte Waffen haben oder weil sie eine große Vergangenheit hinter sich haben, wie es auch heute wieder aufblüht, leider. Und dann sie versagen, wenn Gott seine Macht zeigt. Wie hilflos sind doch die Mächtigen bei Naturkatastrophen, wie wir sie auch immer wieder erleben, jetzt neulich in Pakistan die große Überflutung, dann die Waldbrände. Wie hilflos sind die Mächtigen, wenn Gott seine Macht zeigt, wenn er das Wetter so gestaltet, dass es zur Plage wird, wie wir es auch erlebt haben in den letzten Wochen. Und wir können nichts ändern. Wir sind erschüttert über den Krieg in der Ukraine. Wir dürfen sicher sein, dass da unser Herr auch darüber steht. Es geht für uns auch darum zu verstehen, was uns Gott damit sagen will, mit diesen Geschichten, mit diesen Ereignissen. Vor allem ruft er uns auch zur Umkehr, dass wir an ihn erinnert werden und seinen Willen neu beachten mögen, was nicht den Anschein hat. Im Grunde ist es auch der Ruf, erkennet, dass der Herr Gott ist. Doch verwendet Gott seine Macht vor allem und am liebsten dazu, Menschenherzen umzuwandeln, Menschen von seiner Liebe und Barmherzigkeit zu überzeugen und selig zu machen, wie Philipp Friedrich Hiller schreibt im Lied Gottes Macht, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf, beten, kämpfen, dulden lehrte, ist mir nahe, wenn ich ruf. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich, der mich aus dem Tod gerissen, ist noch dieser Gott für mich. Soweit Friedrich Hiller. Diesen Vers könnte Paulus gedichtet haben, habe ich gedacht. Er stammt von Philipp Friedrich Hiller, der auch Gottes Macht erlebte. Auch er erfuhr, dass Gott ihn schwach gemacht hat, ja, fast zum Verzweifeln trieb, indem er ihm seine Stimme genommen hat über viele Jahre. Doch auch dadurch hat er ihn zum gesegneten Werkzeug gemacht. Über 1000 Glaubenslieder hat er gedichtet. durch die unzählige Menschen getröstet, ermutigt und zum Glauben geführt wurden und vor allem auch biblisch gegründet wurden. Sie hatten immer auch einen biblischen Inhalt, der Menschen im Wort Gottes festmachen will. Und Gottes Macht erwies sich dann in und durch Paulus darin, dass er diesen einstigen Verfolger zu seinem Zeugen der Barmherzigkeit gemacht hat, der dazu bestimmt war, das Evangelium auch nach Europa zu bringen. Paulus war ja in Rom, vermutlich auch in Spanien. Eine ungeheure Lebensleistung. Warum? Weil Gott ihm die Kraft gegeben hat und die Leidenschaft, das Evangelium zu sagen. Ein auserwähltes Rüstzeug, der besonders groß von der Gnade reden konnte. Im Taufbefehl kommt ja dieses Wort Macht auch in diesem Sinne vor. Manche sagen ja grundsätzlich, Macht ist etwas Schlechtes. Durchaus nicht. Es kann schlecht sein natürlich. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wozu ist diese Macht gegeben? Um Menschen dazu zu bringen, dass sie jünger werden. Dazu will er auch uns befähigen als Eltern, als Paten, als Gemeinde, anderen eine Hilfe zu sein, jünger zu werden. In der Taufe ist ein gesegneter Anfang gemacht. Doch ein Pflänzlein muss gepflegt, gedüngt, geschützt werden, damit es gesund aufwächst und zu dem wird, wozu es bestimmt ist. Dazu will uns Jesus seine Macht schenken, seine Weisheit, Geschick, Sensibilität. Und noch zum vierten: Gott, Jesus erweist bei Paulus seine große Weisheit. Paulus wurde nicht nur einfach zum Christen gemacht, direkt von Jesus vor Damaskus. Er wurde hineingeführt zu den Christen, die er verfolgt hat bisher. Paulus wurde in die Gemeinde eingegliedert und war auch wie jeder andere auf den Dienst der Gemeinde angewiesen. Ananias, ein unbedeutender Christ, nicht mehr groß bekannt, ein einfacher Mann sicher, bei weitem weniger gelehrt in den Schriften wie Paulus, gerade ihn beauftragt Jesus, dem Paulus den entscheidenden Dienst zu tun. Auch vielleicht eine Demütigung für Paulus, aber er hat es dankbar angenommen. Der Ananias wurde beauftragt, an Paulus diesen Liebesdienst zu tun, ihn zu taufen und ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehend geworden ist. Nachdem er den richtigen Blick für die Wirklichkeit von Jesus erhalten hatte, in seiner Blindheit. Nun ist er auch wieder äußerlich sehend. Liebe Gemeinde, wir wollen gerne etwas Besonderes sehen, erleben. Und oft wird dann ein solch besonderes Erleben dazu verwendet, dass man sich auch als etwas Besonderes vorkommt. Gott, Jesus, verweist uns an die Gemeinde. In unserer Gesellschaft ist wie in Individualität. Viele Singles gibt es und so weiter. Jeder soll mit sich selber zurechtkommen eigentlich. Das wird erwartet. Das ist unchristlich. Wir brauchen einander. Gott hat es so bestimmt, dass wir einander brauchen. Und dass wir keine Einzelkämpfer sein sollen. Das müssen wir lernen zu unserem eigenen Heil und zu unserem eigenen Wohl und zum eigenen Segen. Gott, Jesus, verweist uns an die Gemeinde. Da haben wir einen Platz, den wir einnehmen sollten. Und an diesem Platz sollen, dürfen wir auch das empfangen, was Gott uns schenken möchte. Und an diesem Platz sollen wir auch unsere Gaben entfalten und sie einsetzen zum Dienst aneinander, aber auch letztlich zum Dienst Gott gegenüber. Zu verkündigen, was Paulus bisher aufs Äußerste bestritten hat, dass Jesus nämlich Gottes Sohn ist. Das ist das Entscheidende. Der Gott ist und der in des Vaters Schoß sitzt, so bekennt es Johannes am Anfang seines Evangeliums, sagt er, Jesus ist Gott. Er ist Gott. Darum geht es bis heute um Jesus als den Sohn Gottes. Das wird bestritten bis heute im Islam, aber leider auch vielfach in christlichen Theologien, wo Jesus diese Ehre genommen wird, manchmal auch einfach deshalb, um mit allen zurechtzukommen, auch mit anderen Religionen. Bei Paulus war es ein besonderer Auftrag, wie Jesus Hananias gesagt hat, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor die Völker heißt es eigentlich. Vor die Völker und vor die Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das gehört dazu bis heute. Die Frage an uns, nehmen wir den Platz ein, den uns Gott zugewiesen hat in der Gemeinde? Sind wir bereit, den Dienst der Brüder und Schwestern anzunehmen und auch für sie zum Dienst bereit zu sein? Lassen wir uns beauftragen, unsere Gaben einzusetzen in der Kindererziehung, in der Unterweisung der Kinder und der Jugend. Sind wir bereit, uns der Not unseres Nachbarn anzunehmen? Sind wir bereit, Werkzeug in Gottes Hand zu sein? Wir haben gesehen an dem, was mit Paulus geschah. Gottes Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Macht und seine große Weisheit. Amen.